Oculi, so heißt dieser heutige Sonntag, zu Deutsch, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Amen. Wegen dem Predigerwechsel lese ich heute jenes bekannte Gleichnis von den Weingärtnern. Und wir stellen diese Bildgeschichte in den Mittelpunkt dieses Gottesdienstes. Und so lese ich im Markus-Evangelium im 12. Kapitel von Vers 1 ab. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Und da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor seinem Sohn scheuen, vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinberges tun? Amen. Das ist Rebellion. So muss der Weinbergbesitzer sagen. Denken Sie bei ihm nicht an einen Steuerflüchtling, der durch Verlagerung seiner Grundstücke ins Ausland dem lästigen Fiskus ein Schnippchen schlagen will. Denken Sie bei ihm auch nicht an einen Großverdiener, der sein Immobilienbesitz in der Form einer Großtierranch in der paraguayischen Pampa oder eine Bananenfarm in der brasilianischen Serra nun durch einen Weinberg in der judäischen Provence arrondieren will. Denken Sie bei ihm auch nicht an einen alten Naturapostel, der nach uraltem russischem Rezept Retour à la Nature zurück in die Natur sich zwischen Weinbergstücken und Weinbergschnecken verwirklichen will. Der Weinbergbesitzer ist Philanthrop, Menschenfreund, der nicht genug für die Lebensqualität seiner Leute investieren will. Er sorgt für ihre Arbeit, deshalb baut er einen Weinberg. Er sorgt für ihren Schutz, deshalb baut er eine Mauer. Er sorgt für ihre Wohnung, deshalb baut er einen Turm. Er sorgt für ihren Verdienst, deshalb baut er eine Kelter. Er sorgt für alles. Es gibt überhaupt nichts, für was er nicht sorgen will. Der Psalmist liegt mit seiner Erfahrung goldrichtig. Der Herr sorgt für mich. Der Wein soll blühen und dann blüht die Gewalt. Der Wein soll reifen und dann reift der Hass. Der Wein soll fließen und dann fließt Blut. Die Weinberganlage wird zu einer Befestigungsanlage umfunktioniert. Das ist Rebellion, das ist Rebellion. So muss der Weinbergbesitzer sagen. Aber im Weinberg sagt man etwas ganz anderes. Die Weinbergarbeiter sagen, das ist Provokation. Denken Sie bei Ihnen nicht an ein paar Faulenzer, die durch langsames Arbeiten die schnelle Mark machen wollen. Denken Sie bei Ihnen nicht an ein paar Schlauberger, die durch ein krummes Ding diese Goldgrube unter den Nagel reißen wollen. Denken Sie bei Ihnen erst recht nicht an irgendwelche Mafiosis, die aufwieglerisch und aufrührerisch nun diesen Besitzer aushebeln wollen. Diese Weinbergarbeiter sind stramme Männer, die ohne Rücksicht auf 40-Stunden-Woche an die Arbeit gehen. Das Unkraut wird ausgerottet, das Ausgegeizte wird verbrannt, die Reblaus hat keine Chance. Trollinger, Ruhländer, Müller-Thurgau reifen zum Qualitätswein. Und dafür sollen wir bezahlen, sagen sie. Die Arbeit wird niedergelegt. Eine Open-Air-Betriebsversammlung findet statt. Einer der Großsprecher macht sich zum Vorredner. Genossen, so geht das ja auch nicht. Wir haben Schweiß vergossen. Wir haben die Stücke veredelt. Wir haben den Weinberg in Schuss gebracht. Der gute Tropfen geht auf unser Konto. Und dafür werden wir zur Kasse gebeten. So geht das ja auch nicht. Die einen dienen und die anderen verdienen. Die einen machen sich's gemütlich und schieben die ruhige Kugel und die anderen schuften. Die einen kriegen einen krummen Rücken und die anderen einen dicken Gelbeutel. Nicht mit uns. Weingärtner aller Länder, vereinigt euch. Das ist Provokation. So müssen die Weinbergarbeiter sagen. Rebellion oder Provokation? Was sagen wir? Je nach Parteibuch könnten wir uns auf die eine oder die andere Seite schlagen. Aber damit hätten wir nur eine sozialkritische Studie aufgeschlagen und nicht die Bibel. Dieses Weinberggleichnis ist Evangelium. Nicht Provokation, nicht Rebellion steht in der Mitte, sondern Passion. Das Leiden ist das Thema. Der Weinbergbesitzer leidet, die Weinbergarbeiter leiden, die Weinbergboten leiden, aber am meisten leidet der Sohn. Die Passion Jesu ist die Mitte dieser Geschichte. Herr, lehre mich, dein Leiden zu bedenken. Das wollen wir jetzt tun. Und dafür werden uns drei Gesichtspunkte angeboten. Nämlich erstens, er leidet an uns. Das ist das eine. Er leidet an uns. Der Sohn bekommt ja dieses ganze Drama mit, das sich im Vaterhaus abspielt. Nach 5-jähriger Laufzeit des Pachtvertrages, so die damalige Regelung, war ein Naturzins fällig. Ein Bottich Trauben, ein Fass Most, eine Kiste Wein, ein kleines Zeichen ihrer Dankbarkeit und Abhängigkeit. Und deshalb wird ein erster Bote losgeschickt. Aber der kommt mit blauen Beulen zurück. Herr, die haben mir den Frack verschlagen. Das kannst du dir nicht bieten lassen. Aber der Herr lässt es sich bieten. Die Faustregel do ut des, wie du mir, so ich dir, kennt er nicht. Wo sie nach Gewinn streben, da strebt er nach Liebe. Und deshalb wird ein zweiter Bode losgeschickt. Aber der kommt mit einem blutigen Kopfverband zurück. Herr, die haben mir den Schädel eingeschlagen. Das kannst du dir nicht gefallen lassen. Aber dieser Herr lässt es sich gefallen. Der Satz von Thomas Mann, wer am meisten liebt, muss am meisten leiden, der trifft voll auf ihn zu. Wo sie nach Macht streben, strebt er nach Ohnmacht. Und deshalb wird ein dritter Bote losgeschickt, aber der kommt gleich gar nicht mehr zurück. Stattdessen prescht ein Kurier in den Hof und überbringt die Todesanzeige. Jetzt müsste der Sohn rot anlaufen. Vater, es reicht. Jetzt müsste der Sohn mit der Faust auf den Tisch hauen. Vater, es langt. Jetzt müsste der Sohn ultimativ fordern. Vater, jetzt ist der Rachefeldzug fällig. Aber der Sohn schlägt nicht, schreit nicht, flucht nicht, sondern der Sohn leidet. Der Sohn leidet. Er leidet an diesen Leuten, denen er so viel gegeben hat und ihnen nichts zurückzahlen. Er leidet an diesen Menschen, denen er einen Garten zur Verfügung stellt und die sagen, das haben wir selbst geleitet, das haben wir selbst geleistet. Er zeigt ihnen das Haus. Und er sagt, das haben wir ja selbst gebaut. Er zeigt ihnen alles. Und sie sagen, auf das sind wir ja im Grunde gar nicht angewiesen. Dieser Herr leidet an uns, der uns so unendlich viel auch in der vergangenen Woche wieder gegeben hat und die wir nicht bereit sind, ihm Zins zu geben, die wir nicht bereit sind, ihm dafür zu zahlen. Ein kleines Zeichen seiner Abhängigkeit und Dankbarkeit. Boten haben daran erinnert. Der Bote Jeremia zum Beispiel, aber seine Spur verschwindet nach seiner gewaltsamen Entführung nach Ägypten. Der Bote Zacharia hat er daran erinnert und er stirbt unter dem Steinhagel vor dem Tempel. Der Bote Johannes der Täufer hat daran erinnert und sein Kopf rollt vom Schafott des Henkers. Viele Boten, eine endlose Liste von Boten, die uns an die Fürsorglichkeiten dieses Gottes erinnert haben. Das alles war vergebliche Liebesmühe. Der Liebe Gottes begegnet der Stolz des Prometheus, nämlich, Herr, hab ich das nicht alles selbst geleistet? O liebend, feurig Herz! Hab ich das nicht alles selbst geleistet? Müsste der Sohn jetzt nicht sagen, Vater, jetzt lass die Erde zittern, so wie in Kobe. Herr, jetzt lass die alle Flüsse steigen, so wie im Rhein. Herr, jetzt lass die Vulkane speien, so wie im Pinatubo. Herr, wenn sie zum Teufel gehen wollen, dann lass sie dorthin zum Teufel gehen. Herr, lass sie in Ruhe. Und so sagt dieser Sohn nicht. Er sagt, ich gehe. Das ist das Abendraubende. Ich gehe. Er leidet an uns. Und deshalb jetzt das Zweite. Er leidet durch uns. Der Evangelist Matthäus hält geradezu den Atem an, wenn er jetzt zur Feder greift, um die Fortsetzung dieser Geschichte zu erzählen. Und da hatte der Vater noch einen geliebten Sohn. Er hatte keinen zweiten. Er hatte keinen dritten in der Hinterhand. Er hatte nur noch einen einzigen. Ich besuchte immer einen Mann hier in der Kernerstraße. Und jedes Mal zeigte er mir das Foto eines jungen uniformierten Soldaten. Es war sein Sohn. Mit der Gefallenenmeldung aus dem Kessel Stalingrads ist auch dieses Bild noch zurückgekommen. Er hielt dieses Bild wie ein Heiligenbild. Und jedes Mal, wenn ich kam, sagte er den gleichen Satz. Herr Pfarrer, das war mein Einziger. Das war mein Einziger. Es gibt nichts Schlimmeres, als das sagen zu müssen. Das ist mein Einziger. Jesus war der Einzige Gottes. Er hatte keinen Zweiten, er hatte keinen Dritten. Ohne ihn ist der Himmel leer, ohne ihn ist die Erde wüst. Ohne ihn fehlt die Spitze seiner Liebe. Und der geht. Kein Leibwächter schützt ihn, kein Gesandter begleitet ihn. Kein kleines Abzeichen weist ihn als großen Abgesandten aus. Mutterseelen allein geht er dort durch den Weinberg, so wie er Mutterseelen allein heute Morgen durch diese Reihen geht. Wie viel habe ich dir an Liebe gegeben? In deiner Familie, in deiner Freundschaft? Und wo bleibt denn die Frucht dieser Liebe? Ich habe dir so viel Freude gegeben. In deiner Freizeit, in deinen Ferien, in deinem Hobby. Wo bleibt denn die Frucht dieser Freude? Ich habe dir so viel Friede gegeben seit 50 Jahren in diesem Land. Wo bleibt denn die Frucht dieser Liebe? Hör doch, ich habe dir doch alles gegeben. Und wo bleibt der Zins? Wo bleibt denn der Zins? Die Weingärtner geben ihm. Sie geben ihm Fußtritte und Kopfschläge. Und dann fliegt er in hohem Bogen hinaus. Und draußen vor dem Tor stirbt er. Das ist sein letzter Versuch. Das ist die höchste Liebe Gottes. Mehr kann er nicht bieten. Und wenn sie auch so viel Leid und Tränen sehen und dann fragen, wo ist denn der liebe Gott? Dann schauen sie bitte auf diesen Geschlagenen vor dem Tor. Und wenn sie auch so viel Hass und Streit sehen und dann so fragen, wo bleibt denn, wo ist denn der liebe Gott, wie lieb ist denn der liebe Gott, dann schauen sie auf diesen Getöteten. Und wenn sie auch so viel Leid und Tränen sehen und dann fragen, wo ist denn die Liebe Gottes, dann sehen sie auf diesen getöteten Christus, der am meisten leidet, liebt am meisten. Schlagen Sie ihn nicht weiter mit Ihren Gott ist tot Argumenten. Spucken Sie ihm nicht weiter durch Ihre gelebte Undankbarkeit ins Gesicht. Lassen Sie ihn nicht mit Ihrem Atheismus einfach liegen. Er ist genug geschlagen. Er leidet durch uns. Es ist Gott sei Dank nicht das Letzte. Nämlich, das Letzte ist, er leidet für uns. Das Ende vom Lied ist keine Strafaktion. Wenn Jesus ein menschlicher Machthaber, wenn Gott ein menschlicher Machthaber gewesen wäre, dann wäre es jetzt zur Strafaktion gekommen. Dann hätte er seine Truppen zusammengezogen. Dann hätte er einen Belagerungsring um diesen Weinberg gelegt. Dann hätte er die ganze Anlage unter Dauerbeschuss gelegt. Dann hätte er die Mauern gestürmt, dann hätte er die Widerstandsnester ausgehoben und dann hätte er schließlich die Fahne auf dem Turm gepflanzt, so wie in Grosny. Aber das Ende vom Lied ist keine Strafaktion, sondern, unglaublich aber wahr, eine Rettungsaktion. Am dritten Tag wird der Sohn auferweckt. Der Weinberg ist noch intakt. Ihm wird der Besitz übergeben. Mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Mit den alten Weingärtnern kann er es nicht mehr. Aber Gott hat viele. Und die ruft er. Dieser Herr ruft in seinen Weinberg. Das Alter spielt keine Rolle. Bei ihm gibt es keine Pensionsgrenze und keine Volljährigkeit. Das Vorleben spielt keine Rolle. Bei ihm gibt es kein Punktekonto und kein Vorstrafenregister. Bei ihm spielt dies Zeugnis, liebe Schüler, das Zeugnis keine Rolle. Kein Abitur und kein Diplom und keine Doktorarbeit. Er ruft jeden in seinen Dienst. Er ruft in der Frühe des Tages, wenn das Leben noch vor uns liegt. Er ruft in der Mittag des Lebens, wenn wir mitten in der Arbeit und im Stress stehen. Und er ruft am Abend des Lebens, wenn die Schatten länger werden. Es ist nie zu früh und nie zu spät, diesen Ruf in den Dienst des Herrn zu hören und ihm zu folgen. Ich habe mich damals in seinen Dienst begeben. Und dann waren meine Jahre und Tage hineingenommen in sein Programm, das keine Fehler und keine Pannen kennt. Und dann waren meine Täler und Tiefs hineingebettet in seinen Weg, auf dem ich kein Unglück fürchte und auf dem er bei mir ist. Und dann war mein ganzes Leben hineingenommen in seine Fürsorge und Liebe, so wie er ihr Leben auch hineinnehmen will. Provokation oder Rebellion? Die Geschichte sagt, Passion Jesu. Er leidet an uns, er leidet durch uns, er leidet für uns. Das aber ist die Revolution der Liebe, mit der er regiert, heute und morgen. Heute und morgen, auf immer und ewig. Halleluja! Auf immer und ewig. Amen.